andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Feber-Ruch. Hoi Feber, wo bist du? Und wie geht's? Bewusst umgekehrt gefragt.
Guten Tag, Sven. Mir geht's gut. Ah, nein, muss ich zuerst sagen, wo ich bin. Ich bin in den USA, in Florida. Und ich bin ein bisschen nervös. Ich bin selten nervös, aber irgendwie das Internet hier ist nicht ideal. Wir schauen manchmal so, in entwickelten Ländern ist das Internet gar nicht so stabil. Es ist wahrscheinlich das Grönland besser als hier, wo ich im Moment bin. Aber ja, es geht mir gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut. Jetzt weißt du, warum du hier Grönland möchte. Wegen dem guten Internet.
Wahrscheinlich kann er dort noch etwas lernen, genau. Aber es ist doch so, ich bin ja als Fußballjournalist in x Ländern gewesen, auch in Europa gehabt, oder Nationalteam, wie Estland, Lettland, Armenien, also Länder, die man jetzt nicht unbedingt als fortschrittlichste Länder empfindet. Sensationelles Internet überall. Und manchmal tatsächlich, das gehört ja von Ausländern, die in der Schweiz sind, so in solchen Ländern, ist es entweder teuer oder schlecht. Oder anyway, Luxusproblem. Dein Internet ist gut.
Wir sind ja nicht das gut. Ich bin froh, sehe ich dich nicht einmal. Nein, das ist natürlich jetzt gemein gewesen.
Gutes Spruch. Nein, gutes Spruch.
Nein, wir sind ja nicht das gut. So gut wie Dosen Martin oder?
Aber du musst natürlich erklären, wieso das mir gesehen hast.
Ja, wegen deinem Internet. Weil wir müssen aufs Telefon wechseln, weil es ist jetzt mehrfach hängen geblieben. Jetzt hast du meinen guten Übergang, den ich hatte, zu der Randsportart richtig kaputt gemacht, Febo.
Oh, sorry. Darfst du nochmal?
Mein Internet ist so gut wie der Odermatt in Adelboden.
Oh, ja, ich, wie du weißt, bin ich einfach jetzt zweispältig im Skisport gegenüber, wo es halt eben wirklich diesen Skisportkollegen, sage ich immer, in 2,5 Ländern ernsthaft ausgewählt wird. Das ist natürlich eine Provokation. Es ist eine grosse Sportart in der Schweiz. Aber ja, sensationell. Meine Frau war eingeladen in Adelboden, selbst dass es so grusiges Wetter ist. Ein riesen Volksfest. Also Kuonisbergli, wir Berner, gell, können das schön aussprechen. Immer ein Reiswert, bis früher auch ein paar Mal gewesen, Lauberhorn übrigens so. Schöne Tage für den Schweizer Sport, würde ich sagen. Und Odermatt, ja, wie stehst du zu ihm?
Ja, also mittlerweile ist der grösste Schweizer Sportler, den wir haben. Wir, also natürlich immer noch ein Level unter dem wahren König.
Der wahre König
ist halt der wahre König, da müssen wir nicht, das weiß jetzt jeder. Das kann jeder für sich entscheiden.
Ah, inklusive ehemalige, alles klar. Ja,
ja, natürlich, ja.
Best Tennisspieler von Geschichte, ja, ist klar.
Der Odermatt ist der aktuell grösste Schweizer Sportler und das schon seit Jahren. Einfach die Art und Weise, wie er das konsequent wieder immer reinfährt. Und auch wenn du es amix lustig machst als Randsportart, es ist immer noch trotzdem krass, wenn man die Leistung so konsequent und so lang immer wieder bringen kann. Und auch mit dem Druck, vor allem mit dem Druck so gut klarkommt.
Ja, nee, absolut. Er ist riesig und die Dominanz beeindruckend. Ich finde ihn auch sympathisch vom Auftreten her. Er ist natürlich sehr abgeschliffen. Er hat jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viele Ecken und Kanten.
Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Okay.
Also, ich habe jetzt selten einen Schweizer Sportler gesehen, der so oft unterwegs ist und geht Party machen und sich zeigt, sehr nah, immer wieder unterwegs. Wo lustige Sachen erzählt auf den sozialen Medien. Das finde ich jetzt gar nicht, dass er abgeschliffen ist. Ja, vielleicht beim 50. Interview, da ist er dann ein bisschen abgeschliffen. Aber so grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass er eher zu einem abgeschliffenen Schweizer Sportler gehört. Was mich jetzt aber gerade Wunder nimmt, ist, die Sports Awards sind ja abgesetzt worden wegen Gramontana. Das Jahr, wäre es das Jahr geworden, was meinst du? Oder wird es das Jahr noch?
Puh, jetzt stellst du auf die Probe. Er wird, logischerweise, wir sind eine Skination. Ich sage niemand Angst, der immer in dieser Konstellation kann gefährlich werden kann. Aber wahrscheinlich bist jetzt du da tatsächlich kompetenter, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wie siehst du es?
Ja, aber du hast schon richtig gesagt. Kompetenz passt schon. Nein. Ja, also du hast einfach ein Jahr mit einem Schwingerkönig. Ist oftmals der Schwingerkönig auch in einer guten Position. Und du hast einen Noé Ponti mit WM-Titel und wirklich WM-Titel in einer Weltsportart, was natürlich auch eventuell könnte knapp werden, aber irgendwie der Odermatt ist immer mehr in den Köpfen der Leute drin, darum glaube ich trotzdem, dass er wieder macht.
Ja, er ist unfassbar populär. Ich habe das vorhin mit dem Abgeschliffen vielleicht auch noch gemeint, weißt du, eben Federer, Odermatt, auch Jan Sommer, sagen wir mal, die populärsten Schweizer Sportler in den letzten Jahren, die haben halt, es ist auch schwierig, mir ist schon klar, dass es schwierig ist, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, sie sollen sich nicht politisch äussern, sie müssen korrekt sein und so weiter. Ich habe das mehr so gemeint mit Ecke und Kante. Das war kein Vorwurf, es war mehr eine Feststellung, die du ja wie entkräftet hast, die du enger verfolgst. Weißt du, seine Leistungen einordnen ist für mich schwierig. Ich verfolge die Rennen nicht mehr so wie früher. Ich habe gesehen, dass ein Brasilianer, der Brater, habe ich natürlich Freude gehabt, dass ein Brasilianer zweit wird. Aber grundsätzlich, ich werde natürlich das Nationalidol überhaupt nicht in Frage stellen. Sag mir gleich in zwei, drei Sätzen, was zeichnet den aus, dass er so für die abseits von Pisten auch so populär ist? Der Dialekt ist es vermutlich nicht, oder?
Dialekt ist es nicht, aber das Bodenständige. Eben, es ist wie nach einem Erfolg eine Party machen. Er gibt sich volksnäher, er lebt einfach sein Leben, obwohl er ja mittlerweile doch nicht mehr, also könntest du sagen, finanziell hat er sicher ausgesorgt mittlerweile, aber er lebt einfach sein Leben weiter, er wohnt immer noch nicht jetzt extrem so in einer riesen Villa, Hütte, weißt du, könntest du denken, weißt du, irgendwie so am Zürichberg oder so, sondern er bleibt der Wurzeln treu. Ich glaube, das ist sehr beliebt in der Schweiz.
Weißt, spannend wird in diesem Jahr. Wir haben Olympische Winterspiele, wir haben, ich weiss, Teamsportler ist immer schwierig. Wir haben auch die Hockey-Nationalmannschaft überzeugt, Olympische Spiele, die Fußball-Nationalmannschaft überzeugt, der Schutt-WM. Ja, ich finde das manchmal ungerecht. Das ist auch in anderen Ländern übrigens genau das Gleiche, dass Teamsportler, die werden nicht als Team des Jahres auszeichnen, die haben gar keine Chance, sondern ich müsste auch einer schon WM-Torschützenkönig werden. Wenn der Embolo das jetzt werden würde, ja, dann hat er vielleicht eine Chance.
Nein, das ist natürlich vollkommen recht, aber die armen Fußballer, die so gar nicht im Fokus stehen, in der Öffentlichkeit, es tut mir wirklich auch richtig im Herzen weh, dass sie in diesem Bereich nicht auch noch im Fokus stehen.
Nicht gefallen, die Minuten geht leider aus einem wackeligen Internet sein. Ich muss da ein bisschen unterdürren. Aber weißt du was, ich drehe mal den Spieß um. Zwei Sachen noch an Sportart. Also Australian Open, wo ich ja immer sehr verfolge, vor einem Jahr bin ich dort gewesen. Es zieht einem überhaupt nicht rein, meine Wahrnehmung irgendwie, ja, ich schaue, ob der Djokovic da mitspielt, weiss nicht, wie du das siehst. Und die NFL-Playoffs, Kopfverteilung, sind noch die Eagles draussen, also da ist kein Team mehr, das man spannend findet oder gut findet.
Ja, das hat es jetzt nicht mehr anfangen, ich habe es überwunden eigentlich schon. Und jetzt kommst du mir da wieder mit diesen Eagles hinführen. Nein, es war wieder bitter gewesen, es tut mir schon sehr weh, bin ich ehrlich. Ja, Fly Eagles Fly, das mal nicht.
Für wer sind wir jetzt? Ich bin einfach gegen Bills und gegen Patriots, aber ja, und vielleicht für Bears.
Ja, ich habe mir jetzt die Rams habe ich mir jetzt rausgesucht.
Ja, okay.
Weil irgendwie, ich finde Stafford noch irgendwie ein cooler Typ, irgendwie so allgemein, schon immer gut gefunden und irgendwie, die habe ich schon mal gesehen, geiles Stadion. Ja, irgendwie ich glaube, ich bin für die Rams.
Gut, Feedback, ein lustiges Feedback habe ich bekommen. Einer hat mir gesagt, wir sollen doch ein Starts-Duell machen, Forster gegen Rauch und das ganze streamen. würde ich vielleicht auch neue Leute zuschauen, genau. Ich organisiere dann noch ein Wespe oder ein Hummel oder was auch immer, wo dich ein bisschen plagen kann. Ja, und sonst, das Tippspiel, das du hast angetönt, fände ich, glaube ich, ein paar noch cool, wenn es auch sonst gäbe. Aber ja, müsste man mal vielleicht in Ruhe anschauen. Was sind so deine Reaktionen? Unsere Prognosen sind ja mehr oder weniger... Ja, nicht unspektakulär, aber wir haben jetzt nicht irgendetwas behauptet. Ein paar hat es genervt, dass ich da mit Basel so hartnäckig geblieben bin, dass Shaqiri und Mani vielleicht ein Problem bekommen könnten. Das war ja mehr eine These gewesen.
Ja, also ich rechne, dass das tippspielmäßig natürlich auch bekommen. Ich glaube auch wirklich, das können wir sicher irgendwann mal umsetzen, ehrlich gesagt. Zumindest sicher mal im Hinblick auf die WM. Dass wir da vielleicht eine Tippgruppe machen, dann mit unseren Hörerinnen und Hörern von anderen Liga. Und ja, dort, also ich meine, es wird wahrscheinlich auch kein Duell sein, du mit deinen Soft-Darts da, wo du hast, deinem elektrischen Dart, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt möchte mit dir, das Duell eingehen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir hätten mehr als zwei Leute, die zuschauen, weil meine Eltern würden sich auch zuschauen, jetzt sind wir schon mit zwei.
Meine Kinder, also,
wir haben schon, plus der eine, die Hörer, der das gefordert hat, also hey. Und zu der These, jemand hat geschrieben, dass man mit mir in keinen Punkt mitgehen kann.
Kein Punkt, okay.
In keinem, ja. Ich habe mich auch gefragt. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht zwei, drei sicher, die ich verstehe. Aber so alle habe ich gefunden, so daneben sind sie jetzt auch nicht gewesen. Aber eben, jeder hat seine eigene Meinung. Und ich glaube, mit dem können wir jetzt in die Folge starten, in die richtige In die Richtung.
Das war der Mann, der das geschrieben hat. Übrigens, Steel Darts ist natürlich, ist klar, das machen wir mit Steel Darts. Frage der Woche. Super League Rückrunde oder wie auch immer Start. Ist ja nicht die Rückrunde, aber zweite Saisonhälfte Start. Ich finde, wir können darüber diskutieren, wäre ein Meistertitel des FC Thun eigentlich die grösste Sensation in der Geschichte des Schweizer Fußballs? Wieso habe ich das jetzt Hochdeutsch vorgelesen? Aber egal, was meinst du?
Ja, solange es nicht Englisch war, weil du in den USA bist, ist alles gut. Ich finde die Frage sehr gut. Ich habe mir aber schwer da, die jetzt beantworten. Weil ich gedacht habe, es hat sicher schon mehr Sensationelles gegeben. Irgendwie. Oder nicht?
Ja.
Also mir ist es nicht richtig aufgefallen, aber ich habe dann so gedacht, schau, wir haben Thun, oder? Ja, im Vergleich zu den grossen Vereinen Basel, Liebe, extrem klein, egal aufgestiegen, ist natürlich vollkommen verständlich. Aber irgendwie habe ich dann so gedacht, ja, aber es ist ja doch ein professioneller Club, der seit Jahren professionell geführt wird. Sie haben ein Stadion, ein Fußballstadion. Es ist Infrastruktur da, ist nicht irgendwie so wie Mjällby da in Schweden. Sondern es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist halt doch eine größere Stadt. Und irgendwie, also Champions League gespielt, dann ist fast schon, meiner Meinung nach, fast schon die größere Sensation gewesen damals.
Stark, vor allem der letzte Satz. Genau, der FC Thun in der Champions League ist dann noch ein bisschen einfacher gewesen oder vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, als es heute wäre. Aber ja. Klar, wenn man es international vergleicht, landet man bei Mjällby, bei Leicester, bei Kaiserslautern, bei diesen Meistertiteln, die unglaublich sind. Ich glaube, Lautern auch aus Aufsteiger. Aber die Frage ist auch im Schweizer Fußball, oder? Und ich bin jetzt nicht bis 1900, weiss nicht wann, zurückschauen, wer ist Meister geworden, wie sind die Budgetzahlen gewesen und alles. Logischerweise schwierig immer in vergleichen, aber ich finde schon, in Neuzeit, oder ja, auch schön, es ist schon, wenn sie aufsteigen, sie sind aus Rang 12 von 12 Teams im Schnitt getippt worden vor der Saison. Wenn du mir das im Sommer hättest gesagt, hätte ich dir wirklich gesagt, du hättest eine Ecke ab, sorry, die aus dem Meistertitel zu prognostizieren. Was noch dazu kommt, es hat sich ein bisschen verändert, die Diskussion. Logischerweise nach den 19 guten Leistungen oder nach 19 Runden. Jetzt heute wäre es nicht mehr so eine Sensation. Aber wenn man es ganz anschaut, auf die ganze Saison, auf die Ausgang, sagt, doch, ich habe nichts Grosses erlebt. Mir kommt der Göpsig von Wielisinn 2004.
Ja, das habe ich auch
gesehen. Aber die waren ja super League. Die haben vorher dubiose Umstände viel Geld investiert, haben mal so einen Gallen-Elf geschlagen. Aber es war eine Sensation gewesen, aber ein Thun Meister über 38 Runden. Mir kommt nichts in Sinn, vor allem noch etwas, was ich bezogen habe, aber es ist echt nichts Neues. Seit es die Super League gibt, der letzte Meister vor der Super League war GC, 2-0-3. Also seit 0-4 sind Basel, glaube ich, 12-mal, IB 6-mal und Zürich 4-mal Meister geworden. Also die drei Clubs aus den drei, sagen wir mal, grösseren Fußballstädten der Schweiz sind die einzigen Meister bis jetzt. Jetzt ist Thun, St. Gallen, Lugano die Ausgangslage. Also ja, es ist so oder so eine denkwürdige Saison vermutlich. Und ich sage ja, für mich ist die Antwort ja. Es wäre die grösste Sensation, ohne dass ich jetzt weiss, wenn 1952, warum ist Meister geworden, logischerweise.
Ja, es ist krass, dass du dein Geburtsdatum nicht weisst, wer Meister geworden ist. Aber nein, du hast sehr viel Schlaues gesagt natürlich. Ich gebe dir vollkommen recht. Bebu. Das Schlauste, was du gesagt hast, dass es wirklich so ist, Anfang Saison, wenn du mich gefragt hättest, diese Anfang Saison die Frage gestellt hättest, hätte ich sicher ja gesagt. Ja. Aber weil jetzt irgendwie so die Hälfte vorbei ist und sie so gute Fußball spielen und so verdient, damit oben steht, ist es irgendwie anders. In Wirklichkeit wären wir nicht mehr so extrem. Aber es ist natürlich immer noch extrem und deshalb, ja, du hast vollkommen recht. Es wäre wahrscheinlich die grösste Sensation. In unserem Erlebten vom Schweizer
Fußball. Also komm, ich schlage vor, wir gehen mal ganz langweilig oder vielleicht auch nicht Team für Team durch, wie das viele Podcasts weltweit ja machen. Und vielleicht gelingt es ja da, jetzt einen roten Faden reinzubringen. Ich will grundsätzlich mal, die Frage ist ja noch spannend, die Transferphase in der Schweiz fällt ja, also registrieren kannst du ja die Spieler erst am 15. Januar, dafür glaube ich bis am 15. Februar. Ist ja jedes Jahr das Gleiche. Zwei Wochen später als die grossen Ligen, warum auch immer, massive Feedback. Dass das so ist, also dass es länger geht, ist nur eins, aber warum, dass man nicht schon am 1. Januar registrieren kann. weiss ich nicht genau, was da der Vorteil ist, aber es sind wahnsinnig wenig Transfers, bis jetzt passiert, für dass der so ein paar Tage weitergeht. Siehst du das auch so?
Ja, ich kann nicht zum Vergleich, ehrlich gesagt. Ich gebe dir recht, aber irgendwie, weil ich wirklich das Winterfenster, ist wirklich das Fenster, wo ich viel weniger im Game drin bin als im Sommer. Und irgendwie jetzt habe ich gar nicht so einen Vergleich, wie es letztes Jahr war. Aber ja, ich meine, das Registrieren ist jetzt eine. Sie können ja mit Wechseln zumindest schon mal trainieren. Ja. Das ist ja alles schon vorher. Deshalb ist dann nur das Registrieren vor dem Saisonstart, ist dann eigentlich auch okay. Es ist ja nicht so ein Nachteil. Aber ich kann es dir jetzt gar nicht so beantworten, ob es wirklich ein grosser Unterschied ist. Ich weiss, dass Thun auf dem Transfermarkt sicher etwas gemacht hat, was die Goalie-Position angeht. Mhm. Und zwar ein Goalie Talent vom FC Basel geholt haben. Mit dem Team Speicher. Ja, eben 15.01. geht der Wechsel dann statt. Aber die Position, wo Thun eigentlich nicht so ein Problem hat.
Ja, sie haben einen Jungen aufgezogen. Ein 17-Jähriger, der glaube wirklich ein Talent ist aus der Region. Aber ich glaube, letztes Jahr, ich bin mal nachschauen, was mich interessiert hat, wo ich etwas darüber geschrieben habe, es sind 62 oder 65 Transfers, aber geil, dass sie dann auch Laien, die zu Ende gehen, Spieler, die zurückkommen, aber bis jetzt sind es vielleicht 15 bis 20. Aber ja, es ist immer schwierig, es geht ja noch einen Monat, by the way. Es ist mir einfach aufgefallen, eine ziemliche Zurückhaltung, vor allem für das, wir kommen jetzt dazu, ein paar Teams in Eibel, Zürich oder auch Basel angekündigt haben, Transfers zu machen. Aber kommen wir von jetzt oben an, Thun, haben wir vorhin schon darüber geredet, siehst du irgendetwas, was anders sein könnte oder was gefährlich werden könnte? Wie beurteilst du ihn vor dem Rückrundenstart?
Also gefährlich, was ich einfach dabei bleibe, ist die Gefahr bei Thun. Auch wenn es egal wie gut sie spielen, ist weiterhin, das muss man im Kopf haben, dass wenn mal eine Negativserie startet, dass es auf einmal schneller wieder nach oben gehen könnte als vielleicht bei anderen Teams. Diese Gefahr sehe ich immer noch da. Weil eigentlich, und da bleibe ich dabei, von der Kaderqualität, die reinen Einzelspieler sind nicht auf einem Meisterlevel. Ist einfach so. Und der Start, den sie jetzt natürlich haben, die GC, ist relativ, ja, auswärts GC. Im letzten Grund ist es im Januar ist nicht gerade toll, aber jetzt auch nicht gerade ein richtiges Kracher zum Start. Aber nachher kommen halt Basel und IB. Und wer weiß, wenn die jetzt zweimal verlieren, Basel IB gewinnt zweimal, dann wird es dann schon wieder. Wird es schon wieder heiß, oder? Und das ist nicht unrealistisch, dass Thun gegen Basel gegen IB verliert. Das ist dann meine Gefahr, die ich sehe.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass diverse Teams, sie nennen jetzt mal Servette, aber auch Luzern, vielleicht auch Zürich, ja, Zürich Fragezeichen, Basel IB auch stabiler werden sie, konstanter, sie werden nicht mehr so viele Punkte holen. Die Prognose wage ich, auch wenn es nicht unbedingt ein Wagnis ist. Ich sehe noch zwei andere Sachen vielleicht aus Gefahr. Ich glaube nicht, dass sie werden unruhig werden, wenn sie mal drei Monate lang verlieren. Sie müssen nichts, aber natürlich der Druck, der Anspruch steigen. Und ich glaube, was noch spannend oder eben eine Gefahr könnte sein, ist die Begehrlichkeit. Jetzt abgesehen von dem, dass sie vielleicht dann noch müssen Meisterprämie aushandeln und das Thema automatisch durch solche Sachen grösser wird, wenn sie jetzt 4, 5, 6 Runden weiter oben erst sind, ist halt eben, ich meine, da kommen vielleicht ein Angebot, da kommen vielleicht, ja, Scouts auf die Tribüne, das ist öffentlich, die Erwartungshaltung steigt, irgendwann haben sie etwas zu verlieren. Bis jetzt haben sie ja gar nichts zu verlieren in dieser Saison, wirklich gar nichts. Das einzige Mal, was sie etwas zu verlieren hatten, sie beim grossartigen FC Breitenrhein Göttmatch verloren, also das wollte ich sagen, das können wir jetzt noch nicht abschätzen, sondern es ist noch so viel Fußball zu spielen. Aber natürlich, ich kann mittlerweile auch einig, sie werden sicher bis zum Schluss unter den ersten 3, 4 sein, das muss ich jetzt zugeben, da haben wir uns alle wahnsinnig trompiert.
Ja, das glaube ich auch, aber es ist wirklich, ich glaube auch, dass ein Meistertitel natürlich möglich ist, aber der Saisonstart ist einfach relativ hart, würde ich mal meinen, der Rückrundenstart.
Gut, zwei.
Gerade hinten dran St. Gallen. Zwei Meistertitel haben schon. Ich meine, St. Gallen Meistertitel im Jahr 2000, müsste es sein. Ist jetzt auch eher ein überraschender Titel gewesen, glaube ich. Aber wenn ich mich nur daran nach Erzählten kann halten, weil ich das nicht live gesehen habe. Gibt es dritte Meistertitel, Februar?
Also, Es war weniger grosse Sensation als ein Thun wäre natürlich, aber sie sind vielleicht auch eine Top 5, Top 6. Der 1904, weiss ich noch, der war ziemlich überraschend. Das war dann recht krass. Also Podcasts, so, die haben dann alle ja, bis tiefe Fühlung rein nicht damit gerechnet. Aber ja, sie sind natürlich in einer spannenden Konstellation. Sie sind eigentlich hinter einem Überraschungsteam. Von dem her, ich glaube, am Schluss werden sie vor Thun sein. Das haben sie von sich auch das Gefühl. Also haben auch sie etwas zu verlieren. Hinter ihnen sind aber gerade die drei grössten Clips. So Gano, Basel, Ibe, so ein bisschen im Sandwich. Ich sage, sie werden nicht Meister. Ich kann jetzt meinen Tipp nicht wieder ändern, was ich letzte Woche gesagt habe, oder die ganze Saison gesagt habe, was ich zwar ehrlich gesagt ein bisschen Mühe habe damit im Moment, auch nach dem Testspiel, also Ibe. Aber sie können Cup-Sieger werden. Das ist ja so ein bisschen, ja gut, Cup-Final in Bern wird dann wieder... werden wieder Traumata aufkommen, aber der Cup-Viertelfinal, ich glaube am 4. Februar, St. Gallen, Basel, das ist für mich fast das grösste Spiel von den nächsten Wochen im Schweizer Fußball, wo ja, St. Gallen kann viel gewinnen, der Frühling, aber sie sind schon so manchmal so unglücklich und so knapp gescheitert. Aber irgendetwas spricht für sie. Entscheidend bei St. Gallen wird sein, dass die Achsenspieler fit bleiben, nicht zu viele rote Karten holen, zum Beispiel auch. Also all die Gürtlers und Pokalphasen und die sind wirklich wichtig dort in dieser Achse. Und der Vogt hat natürlich jetzt auch kometenhaften Aufstieg, etwas zu verlieren. Auch hier wird ihm vielleicht der Kopf verdreht, ich weiss nicht, wie die Berater um ihn herum sind, aber das sind also Punkte, die man jetzt noch schwierig abschätzt. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, sie machen ein bisschen aktuell auf Understatement. Der Stil war ja bei Blue gewesen und hat erzählt gerade, dass einfach Top 6 aktuelles Ziel bleibt. Und sie werden dann im Laufe der Saison würden sie ihre Ziele anpassen. Wenn du jetzt nach diesem Zeitpunkt 2. bis 3. Punkte in der Überraschungsleiter kannst du auch mal ein bisschen, ja, kannst auch mal ein bisschen deutlicher reden als nur Top 6. Natürlich, ich fordere da nicht eine Meisterforderung oder also eine Meisteransage. Aber doch vielleicht mal sagen, hey, nicht nur Top 6, sondern Europa ist sicher das Ziel, weil dann sind wir schon wieder einen Platz gewonnen oder zwei Teil. Ich weiß gerade gar nicht, sind es zwei sogar das Jahr noch? Schon. Kommen nur die ersten vier, glaube ich. Kannst schon mal tätigen, weil das ist schon ein Ziel von St. Gallen, wenn du so nach so einer, zu dem Zeitpunkt da stehst, wo du jetzt stehst. Aber du hast auch vollkommen recht, die Spieler, die es haben, die Leader, die Achsen, die brauchen es. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kader von St. Gallen genug breit ist, zum langen Ausfall Gürtler und Kubokalfa oder eben auch einen Vogt können auszugleichen. Also es ist schon noch auch ein Gebilde, das nicht unbedingt ja, wie sagt man, nicht unbedingt stabil ist, genau, ja. Erzähl.
Aber ich finde so ein bisschen, wenn man mit Leuten redet und so, weil wir meistens gerade Basel einbeten, das ist obvious, das sind die grossen Clubs, aber im Moment ist bei vielen so ein bisschen Lugano, gar nicht so heimlich Favorit eigentlich, wo sie sich wirklich sehr gesteigert haben, wo sie ruhig sind geblieben nach dem Feldstart und Trainer haben festgehalten, wo sie ein sehr gutes Kader haben, sehr gute Individualisten, wo sie schwierig zu spielen sind, gerade in Lugano. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, die können durchziehen?
Ich habe gefunden, ich hätte einen schöneren Übergang gehabt als du.
Okay, sorry, hast du doch gehört.
Jetzt können wir... Ja, aber ich dachte, du wolltest etwas zu St. Gallen sagen. Jetzt haben wir beide den Wechsel machen zu Lugano. Also Lugano ist für mich halt, ich würde sagen, stabil ist halt Lugano.
Oh ja.
Wo ich eher stabil, also ich finde die stabiler als St. Gallen. Ja, und der Kader, eben das ist jetzt genau so ein Team, was ich jetzt eher gesagt habe. Der Kader ist auch ein bisschen breiter vom Level von der Spieler her. Sie haben wahrscheinlich die beste Defensive in der Liga. Von den Spielern her, wenn da nicht nur jemand den Club verlässt. Offensiv ist noch ein bisschen die Frage. Aber sie gewinnen auch ein bisschen aktuell die dreckigen Spiele. Habe ich das Gefühl, sind sie das Team, das die am ehesten gewinnt. Und das macht natürlich schon einen Meister aus.
Nein, für andere Liga, also in so einem Podcast, hat doch einer gesehen, der Kutsias wird der Spieler von Rückrunde. Also von dem her haben sie einen, der Goal schießt. Aber wir können jetzt...
Ja, also bis jetzt haben sie den noch nicht.
So den, also. Und wir können aus aktuellem Anlass unseren Spieler vor Wochen schnell einschieben, der beim FC Lugano spielt noch. Kevin Behrens, Stürmer, deutscher Volldepp. Was du? Was deutsche Schüttler voll dort, das ist schon fast antisch. Das ist so fast WM-Vibes. Nein, aber jetzt im Ernst, musst du erzählen, was er gemacht hat? Wo findest du es mit, dass er schwierig ist?
Also ich glaube, der Wechsel, wenn der Wechsel gekommen wäre, der nach Lugano gegangen ist, wenn der Wechsel in der Deutschschweiz passiert wäre, wäre der Aufruhr sowieso schon ein grösser gewesen, aufgrund von seiner Vergangenheit. Was ist jetzt passiert? Das ist die Frage. Die Hintergründe sind immer noch ein bisschen unklar, aber es gibt ein Video bei einem Testspiel, wo er einfach austickt, auf den Kruzias zuläuft und ihn mit üblen Worten beschimpft. Das könnte ich nicht wiedergeben. Lugano hat gesagt, es gibt Konsequenzen. Die haben sie Stand jetzt, Podcast-Aufnahmen, 16:10, sind die noch nicht kommuniziert worden. Ist halt ihr treffsicherster Spieler. Darf man schon nicht vergessen. Aber ja, also Kevin Behrens ist ein könnte man meinen, 34-jähriger Reif, ist ganz ein eigener Charakter.
Ja, also genau, es ist ja ein unglaubliches Video. Also er säckelt eigentlich am Kruzias hinten nachher, Konkurrent. Wir wissen nicht, was passiert ist, Spekulationen übrigens, aber einem Mitspieler nachher säckeln, umzumüpfen, nicht beschimpfen mit wirklich Wörtern, wo nicht gehen, logischerweise nicht gehen. Selten gesehen, es hat mal bei Everton, musst du dich sicher erinnern, ich glaube, es ist gar nicht so lange her.
Es ist noch nicht so lange her, ja.
Ja, gegen Keane, müsste ich schnell nachschauen, aber spielt keine Rolle, hat ihn, glaube ich, oder geschlagen, das weiss ich noch. Und es ist ja rot, ich meine, es ist ja absurd, aber es ist eigentlich eine rote Karte, wenn du tätlich gegeben gehst gegen einen Mitspieler, ist unfassbar. Und ich finde schon, dass wir das schnell sagen können, was er gemacht hat bei. Warte.
Der Gay und der Behrens haben etwas gemeinsam.
Was denn?
Sie haben beide etwas gegen Sachen, die Regenbogenfarben haben.
Ja, beim Gay.
Jetzt kannst du, der Gay hat einmal nicht spielen mit dem Bändeli. Und jetzt kannst du gerne sagen, was Kevin Behrens mal gemacht hat.
Weißt du, das wird uns ja der WM auch noch beschäftigen in diesem Spiel in Seattle. Es ist
Sprite-Game-Spiel
mit zwei Nationen, die andere Kulturen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, der Behrens hat bei Wolfsburg, glaube ich, ein Trikot in Regenbogenfarbe, so ein Special-Trikot, so unterschreiben und hat dann wortwörtlich gesagt, diese schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Ich meine, darum habe ich gesagt, Volldepp, also erstens mal die Haltung schwierig, oder für mich unverständlich, aber okay. Kann er noch haben, wenn er es unbedingt muss haben, aber das dann noch zu sagen und noch so dumm zu sein, ich kann es nicht anders zu sagen, in dem quasi öffentlich das sagen, das ist ja so wirklich, das ist ein selten dummer Vorgang und darum, ja, du hast völlig recht, wenn jetzt der wäre zum FCZ oder zu Basel gewechselt, es sind logischerweise nicht Mendy Sachen, die er gemacht hat in der Vergangenheit, aber schwierig, er hat sich dort zwar entschuldigt, aber ja, was ist ihm anders übrig geblieben? Jetzt die Aktion, es deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass er, weiss auch nicht, ja, reflektiert ist, Mensch auf diesem Planeten ist, aber sind wir ehrlich, wir kennen alle nicht, wir wissen nicht, was vorher passiert ist, aber es ist eine sehr seltsame Aktion.
Ja, ich glaube, da müssen wir noch grösser darauf eingehen. Es ist wirklich so, dass das Liebe, das er nicht unterschreiben wollte, ist sogar das Liebe von Wolfsburg selber. Genau. Also nicht irgendwie so ein spezielles Liebe, sondern wirklich vom eigenen Club. Wo man hat wollte, ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen.
Was übrigens immer wichtig ist, so ein Zeichen zu setzen. Und es gibt wirklich keinen Grund. Er ist ja Deutsch, ich würde es auch noch verstehen, wenn er irgendwo sozialisiert ist worden in einem Land, wo es vielleicht verboten ist, Homosexualität nicht toleriert ist, okay. Ja, aber er ist ja in Deutschland aufgewachsen, also, aber ja.
Ich sage so, man kann die Person, die das Liebe jetzt bekommen soll, kann froh sein, hat sie nicht das Liebe unterschrieben von Kevin Behrens. Ich glaube, mit dem können wir auch die Kategorie Kevin Behrens das Spiel der Woche abschliessen. Und zum nächsten Club gehen, was meinst du?
Ja, das ist doch gut. Willst du einen schönen Übergang machen?
Jetzt muss ich gerade überlegen, so ein Übergang ist relativ schwierig, aber Vielfalt, viele Nationen hat der FC Basel im Kader.
Ja, besseren.
Oder
Basel hat keinen Torjäger und immer noch keinen verpflichtet.
Das hat die zuerst gehabt, ja, gut. Genau. Immer noch keinen. Dort, wir müssen einfach die Frage weiterhin aufwerfen, weil man hat immer das Gefühl, da ist irgendetwas. Mani Schakiri, gibt es dir auch noch die Problematik oder die Thematik? Vielleicht nicht Problematik, aber die Stürmerfrage ist einfach weiteres Thema, bis sie etwas machen. Augsburg hat den Grigoritsch weggeschnappt, scheinbar das grössere Portemonnaie kann es geheissen. Ja, sie brauchen einen Stürmer, es geht nicht ohne.
Ja, weißt du, Grigoritsch finde ich ein super Spieler, hat mir sehr gefallen bei Freiburg, habe ich immer gerne gehabt, ist jetzt ein älter geworden, hat sich jetzt mehreren Orten nicht durchgesetzt, ist kein Neuni, ist kein Torjäger, ist ein geiler Kicker. Wäre ein schlauer Transfer, aber ob er jetzt alle Sturmprobleme gelöst hat, weiss ich nicht. Ja, und das gibt, du kannst auch nicht einfach den Spieler holen, wo du weißt, ja, der Vogt wäre ein Win-Win, aber er ist mal jung und ja, sie werden und müssen dort etwas machen, wobei vielleicht sagen sie, ja, wir glauben, dass der Ajeti, Boschinski, dass unsere Stürmer, Otele, Shaqiri, es ist ja nicht so, dass sie keine Offensivspieler haben, die Goal schiessen können.
Vielleicht hat es meine These gehört, meinst du, dass der Boschinski jetzt
explodiert? Ja, auch da, schwierig vorstellbar, wenn seine Vergangenheit angeschaut, aber wer weiss, ich meine, Fußball, wenn er dir im August gesagt hat, dass der Vogt ein Nazi-Kandidat ist, hättest du auch den Kopf gelenkt. Es geht manchmal schnell und gerade der Shaqiri, weißt du, Shaqiri, der Mann, ja, das, ich habe mir noch ein bisschen überlegt, und eben, ich habe zwei, drei Reaktionen gehabt, hör jetzt mal auf. Ich meine eigentlich beide, und es sind eigentlich beide ja ähnliche Typen, so ein bisschen Lustbuben-Vibes bei beiden. Also Manja ist ja immer für den Spass zu haben als Fußballspieler. Jetzt als Trainer ist er natürlich ein bisschen in der Öffentlichkeit mindestens ein bisschen zurückhaltender. Aber das Problem beim Shaqiri als Trainer ist immer wieder ein bisschen das Gleiche. Das zieht sich durch seine ganze Karriere. Er ist jetzt defensiv nun mal nicht der allere zuverlässigste. Aber darum sage ich, wenn du Shaqiri hast, gerade in unserer Liga, musst du einfach alles um ihn umbauen. Genau vor einem Jahr haben wir die gleiche Diskussion gehabt, Sven. Basel ist durchgestartet in der Grunde, unter anderem, wo der Scheck alle Freiheiten gehabt, wo er natürlich auch brillant gespielt hat. Basel ist in den Lauf gekommen, Celestini ist auf dem Markt kein Thema mehr gewesen. Das kann alles wieder so kommen. Das ist ein schöner Fußball. Einfach seine Körpersprache haben wir x-mal diskutiert. Ich glaube, er hat jetzt so eine Winterpause, wo er vielleicht ein bisschen reflektiert hat, wo er vielleicht auch mit Leuten geredet hat, hoffentlich vielleicht auch eingesehen hat, hey, er muss ein Vorbild sein, er hat ein Captain-Bändchen, er hat jetzt so drei Penalten verschossen, er ist nicht mehr ganz unantastbar in gewissen Bereichen. Er muss jetzt wieder liefern und ich traue ihm das zu. Wenn nicht, das Thema ist gross, es köchelt, die Medien werden es aufnehmen. Ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also eben, Manja Shaqiri.
Ja, also ja, es sind ja wirklich eigentlich beide solche Spitzbuben gewesen, zumindest, also, der Mann hat zumindest wirklich in der Karriere. Shaqiri ist noch, es sagt ein gutes Interview, mit den Kollegen vom Blick gewesen, wo er von der Art darauf angesprochen hat, ob er wieder einen Penalty schiessen würde. Hat er gesagt, ja, er bleibt positiv, auch wenn er dreimal am Stück verschossen hat. Spricht ja wieder, also entweder spricht es für oder gegen ihn, ich sehe sie als positiv, sein Selbstbewusstsein ist immer noch extrem gross. Ja, es ist. Ich habe einfach trotzdem immer das Gefühl, es könnte etwas krachen. Ich habe irgendwie in meinem Kopf habe ich das Gefühl, wenn der Start die Rückrunde nicht gut läuft, ich sage übrigens bewusst Rückrunde, auch wenn ich weiss, es ist nicht richtig Rückrunde, dann knallt es irgendwann bei dem Club. Irgendwie knallt das. Mhm. Das ist einfach ein Bauchgefühl.
Ich habe das Gefühl, Basel wird uns begleiten. Ibe wird uns auch begleiten. 0-2 gegen Dynamo Bukarest, 0-3 gegen LASK aus Linz in dem Testspiel. Ich meine, ich gebe ein Beep auf Testspiel, aber ja, Goal habe ich gesehen zum Teil. Sie sind jetzt nicht unbedingt schneller geworden in einer Verteidigung. sie haben noch keine Verteidiger geholt, auch dort. Es ist nicht einfach in Winterpause, ist mir schon klar, welche Spieler bekommst du. Du holst entweder ein junges Talent, ist keine Soforthilfe. Du bekommst auch den Papadopoulos von Lugano irgendeinen Namen nicht. Also Teams geben ihre besten Spieler nicht ab. Also musst du einen holen, der nicht spielt bei Gladbach, whatever. Die haben auch offenbar noch nicht identifiziert. Das ist sicher eine Frage von Geld. Aber jetzt fällt der Hatscham, einer der besten Spieler der Liga, sehr unglücklich, glaube ich, auch nicht ideal behandelt worden nach seiner Verletzung im Afrika-Cup vom Verband, mehrere Monate aus. Also bräuchte sie eigentlich auch noch einen Linksverteidiger, kannst ja nicht mit einem 17- oder 19-Jährigen dort spielen. Oder ziehst du Benito aus, aber je nach System vielleicht auch nicht ideal. Er ist eben, wie gesagt, nicht mehr der allerschnellste. Also das haben sie nicht aufgelöst und müssen aber etwas machen. Gleichwohl, eben, das, was ich vor einer Woche gesagt habe, die unfassbare Qualität, die sie hätten im Kader, wenn es ihm auch nicht gelingt, und das ist jetzt seine Aufgabe, und man kann ihm das zutrauen, die Stabilität, vor allem auch im Mittelfeld zurückzugewinnen, wenn gewisse Spieler wie Eddie Milson, Raveloso, Gigovic, die nun mal wichtig sind im Zentrum, konstanter spielen, was man ihnen darf zutrauen aufgrund von ihrer Klasse, dann kann das gut kommen. Ich bleibe bei diesem Punkt. Vorsichtig formuliert.
Also, wir sind aber einig, die individuelle Qualität haben sie ja weiterhin. Genug gute Spieler. Nicht alle Spieler haben genauso eingeschlagen, wie man wollen. Nicht alle Spieler bringen ihre Leistung, wie sie eigentlich könnten. Aber so grundsätzlich die individuelle Qualität ist da. Und was mich positiv beibestimmt, ist ja, jetzt in der Hinrunde hast du ja eben Trainerwechsel, Verletzungen, dürfen wir nicht vergessen, auch viele Verletzungen. Und dann noch die Europacup-Spiele. Und die Europacup-Spiele sind nicht für ewig. Also ja, sie werden sich vielleicht, sie haben zwar jetzt zwei sehr schwere Gegner zum Schluss, aber sie werden sich vielleicht qualifizieren für die nächste Runde in der Europa League. Aber wenn nicht, fällt natürlich dann wirklich eine Belastung weg, die jetzt schon noch relativ gross ist. Weil es doch viele Spiele sind, viel zusätzliche Spiele sind. Und ich habe das Gefühl, eben, ein bisschen weniger Verletzungspech, 1-2 Neuzugänge, kein Europa Cup mehr und dann bist du da. Dürfst du jetzt einfach nicht abreißen lassen, die ersten Wochen.
Ja, und sie sind natürlich verunsichert. Genau, du hast übrigens gesagt, vor der Sendung oder vor der Aufnahme, dieses Mal werden wir easy in der Stunde durchkommen. Das ist nur mal ein weniger, würde ich sagen, das wird eng. Aber wir können sonst, wenn wir weitergehen, so der, jetzt haben wir Top 5, einer von diesen 5 wird Meister, sind wir uns einig, gehen wir zu den anderen 7 Teams? Oder?
Ja.
Können wir,
oder ja, finde ich gut.
FC Sion, undankbar für Deutsch-Schweizer Podcasts, der Club. Wenn man über ihn redet, dann ist es meistens wegen dem Kostantext oder wegen einem Trainerwechsel. Jetzt sind sie wirklich erstaunlich, so fast langweilig, dünkt es mir. Wir haben letzte Woche, ich habe gesagt, La Manche, Nationalteamkandidat, haben nicht alle verstanden, aber für ihn wirklich ein super Spieler. Sie haben auch jetzt nicht irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, sie holen sofort einen Zuber oder irgendeinen, oder einen à la Kassami, sie machen irgendetwas, bis jetzt nicht. Erstaunlich, aber so lange es natürlich nicht für weiter auf. Ich meine, das höchste der Gefühle ist der Rang 6, den sie im Moment haben und den sie werden verlieren, meiner Meinung nach. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
Das ist genau das, was ich auch bis hier mir notiert habe. Bis hier notiert habe ich mir, mir fehlt in der Offensive, vor allem in der Offensive, die Magie. Ich finde, die ist nicht da. Sie haben sehr wenig Goal geschossen. Klar, Lugano, Basel haben auch nicht viel Goal geschossen, aber bei beiden kannst du argumentieren, dass eben Basel hat einfach wirklich... Bei Basel kann ich sagen, es ist eine schlechte Chancenwertung. Die Chancen sind nämlich da. Und bei Lugano kannst du sagen, der Saisonstart hat sich zurückgestuft, weil der war ja wirklich auch grottig gewesen. Dass du nachher sagen, da ein bisschen Rückstand. Aber Sio hat auch nach vorne, macht sie ja wirklich ein sehr wenig. Und ja, höchste Gefühle, Platz 6, gehe ich komplett mit.
Ja, Platz 6 wäre eigentlich für FC Zürich eine Enttäuschung Ende Saison, wenn man die Ambitionen sieht, die der Club hat. Jetzt ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten Monaten. Das haben wir hinlänglich diskutiert. Ein Spieler nach dem anderen holt ab, der in Verbindung steht mit dem Malenovic. Mal Zufall sein, vermutlich nicht. Die werden sicher in den 5 Wochen, die noch bleiben, die Transferphase der ein oder andere Spieler holen. Aber eben, die Saisonfahrt geht jetzt weiter. Thema Einspielen. Thema Führungsstärke im Kader. Jetzt ist noch der 34-jährige Außenverteidiger aus Serbien weg, Grodic, der sehr kaum erfahrene Spieler. Ja, mal abwarten, was sie für Transfers machen. Aber auch hier, sie werden ja wahrscheinlich jetzt nicht 4 Topspieler können verpflichten.
Aber, also, jetzt einfach mal so in die Runde gefragt. Der Grodic, der wird jetzt am FC nicht fehlen.
Nein, ich glaube, ich fehle.
Relativ sicher. Wer ist noch gegangen? Es ist noch wie heißt er? Oh, Namen schon wieder vergessen. Der Innenverteidiger. Jetzt musst du mir kurz helfen, wer auch gegangen ist. Sind noch Innenverteidiger gegangen?
Es sind mehrere Spieler gegangen.
Ja, aber jetzt die wichtigen Spieler, also die, die auch wirklich gespielt haben.
Oder Gomez, meinst du?
Ja,
ist nicht
genau.
Schlecht gewesen.
Gutes Spiel, aber ersetzbar.
Ja, aber er hat etwas ausgestrahlt. Er war der Abwehrchef gewesen, mit Anführungsschlusszeichen. Auf ihm hat man aufgebaut. Es ist einfach das Hü und Hot, wo auch damit zusammenhängt. Logisch, wenn du einer zum Teufel jagst oder die Trends von einer Person, die alles bestimmt hat, dann ist das schwierig. Das war wie absehbar gewesen, aber dass sie jetzt noch bis jetzt gar nichts gemacht haben bezüglich Zugang. Ich denke mir gleich irritieren. Vielleicht sagen sie einfach, das Kader war ja breit. Also weißt du, vielleicht Jugend forscht und er die Saison einfach jetzt ja, den Rückrunde schon brauchen, um aufzubauen, etwas. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
Vielleicht kommt der Mirlin Kies wieder zurück. Der ist noch ohne Vertrag.
Aber wie fit?
Und ist doch, ja, das ist immer die Frage, oder? Aber es ist immerhin ein Meisterverteidiger, wenn schon ein Innenverteidiger gegangen ist. Aber nein, dort, beim FZW, du hast vollkommen recht, wird sicher auch noch etwas gemacht werden. Weil Jugend forscht, das funktioniert nicht immer ganz so gut. Wir können das, glaube ich, auch bei Luzern sagen, bei unserem nächsten Team, wo ja doch auch wirklich ein extrem junges Team hat. Nur geht's, sie hat damals noch eine jüngere Startelf aufgeboten. Bei Luzern ist sie einmal 23 gewesen, das Jahr. Und ich habe das Gefühl, bei Luzern merkst du das einfach, dass dort ein bisschen im Kopf einfach noch nicht alles so ist, wie es im Optimalfall wäre. Der mentale Aspekt ist bei Luzern, glaube ich, wirklich relativ gross. Es ist immer wieder passiert die Vorrunde, dass du ein Goal bekommst und dann zusammengebrochen bist. Und das ist eindrücklich gewesen, teilweise, oder? Wie schnell das geht. Gute Leistungen, Goal bekommen und auf einmal gar nicht mehr Fußball gespielt. Und dort ist wirklich wichtig, dass der Frick das irgendwie anbringt, dass man dass die Spieler im Kopf, weil körperlich sind sie fit, im Kopf ein bisschen fitter sind.
Ja, bei Luzern der Eindruck, sie sind ein bisschen unterwert geschlagen worden in dieser Vorrunde. Ja, wir nennen es jetzt Vorrunde. Der Frick ist so manchmal nach dem Match hergestanden und gesagt, ja, wir haben es nicht belohnt, wir haben schon fast mantramässig, hat er es wiederholt und er hat mir fast ein bisschen leid da. Es ist eine, ja, sehr viel Führungen verspielt und ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja. Wo mir gefällt der Weg. Logischerweise gefällt mir der Weg. Wem gefällt der Weg nicht, wo sie gehen? Sie haben mit dem Jules hier einen super Transfer gemacht, wo einer der besten Spieler der Liga ist. Und hier, ich glaube, es fehlt nicht viel. Sie hätten eigentlich Stürmer. Ich denke mir, wo ja eigentlich bewiesen hat, dass sie vergessen. Der Filiger, vor einem Jahr, hat dir gesagt, das könnte ein Überraschungskandidat sein für die WM 26. Der schwere Verletzung.
Filiger ist mal der Fuchs.
Ja, genau. Ja, weiter gewesen sogar und hat eine schwere Verletzung gehabt. Ja. Monatelang gefällt, ist jetzt noch nicht so zurückgekommen. Ist auch schwierig, natürlich. Wer fit bleibt, wenn er ruhig bleibt, wenn man auf ihn setzt, ich traue ihm nach wie vor viel zu. Er hat irgendetwas, mal jetzt ein bisschen komisch tun, aber es ist ein Spieler, den ich noch nicht aufgegeben habe. Er ist auch erst 22 oder 22, glaube ich.
22.
Ist auch gut, dass sie jetzt die vier Spieler holen und den Jungen vor die Nase setzen. Sie gehen ihren Weg. Müssen natürlich ruhig bleiben, weil Luzern ist ja relativ. Es kann unruhig werden auf diesem Fußballstandort im Umfeld. Und darum, sie bräuchten, glaube ich, einen guten Start. Das ist jetzt ein bisschen basic, was ich sage, aber es kann schnell gehen in beide Richtungen. Ich traue aber Luzern zu, dass sie ja, besser werden sie als in der Vorrunde, aber ich glaube nicht, dass sie in die Finale kommen, wo das wieder Lausanne sein wird. Wo, gut, jetzt darfst du zuerst noch etwas zu Luzern sagen, ich darf dir da jetzt nicht hinterrücks überrunden.
Nein, wieso? Ich habe ja da gemacht bei Luzern.
Gut, aber mein Team hat ja noch
überrunde. Saisonstart ist halt, gell, also das Basic, was du gesagt hast, ich finde, Basic passt dann teilweise ja halt auch. Weil Basic ist im Fußball, wenn alles so schnell übergeht, muss man auch ein bisschen auf so Sachen gehen. Und der Start gegen Lugano, Sion und St. Gallen könnte einfacher sein. Deshalb, eben, nicht ganz so einfach für Luzern, aber ich glaube trotzdem, dass der Frick das irgendwie anbringt, dass man sicher um den Platz 6, die eine Position, relativ lang dran ist.
Ich finde eben, Lausanne-Servette werden klar besser sein als 9 zu 10, wo sie im Moment sind. Also klar besser. Ich sage jetzt 6 zu 7 oder 6 zu 8. Ganz auflängst. Natürlich nicht mehr Lausanne mit dem Omar Janne, den ich natürlich nicht gekannt habe, aber was ich von Atletico Madrid jetzt geholt habe, ein Stürmer geholt, der unglaublich vielversprechend ist. Da stellen sich mehrere Fragen. Warum kommt der zu Lausanne? Was ist mit den Partnerclubs? Ist da schon etwas dealen? Was kostet der? Ich meine, der bei Atletico Madrid, der ist also ist eines der grösseren Talente gewesen. Erst 19, hat die Junioren-Nationalmannschaft von Spanien weit über 20 Länderspiele bestritten. Also das ist jetzt nicht niemand. Cooler Transfer, aber irgendwo eben mit vielen Fragezeichen verbunden. Ist natürlich top, Win-Win-Situation. Er kann sogar im Europacup spielen. Wie der Sven Forster vor einer Woche gesagt hat, vielleicht sogar lange im Europacup spielen in dieser Conference League. Also, wird wahrscheinlich nicht ewig in Lausanne bleiben, aber das ist ein Zeichen. Oder so ein Transfer ist für mich ein Zeichen. Also, Lausanne probiert etwas. Sie hat wirklich viele aufregende Spiele. Sie hat schon ein paar Transfers jetzt gemacht. Natürlich in Zusammenarbeit vielleicht mit Nizza, mit dem Besitzerclub. Wie auch immer, aber sie machen es und darum, auch sie sind ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Die Jungen spielen noch so ein bisschen inkonstant. Mein Lieblingsspieler, die Akite, sehr inkonstant leider, aber ich traue ihnen zu, traue Zeidler zu, dass sie das herbekommen und eigentlich das Überraschungsteam vor zwei, dass er so Hälfte werden können.
Das Krasse finde ich, du hast jetzt gerade eins so super geredet, dass du meine Frage, die ich dir aber stelle, eigentlich einfach beantwortet hast. Und ich, also eben nicht beantwortet, weil du weißt es auch nicht. Aber der Wechsel am Janne ist wirklich ein wilder Wechsel. Eben, der ist immer noch amtierender U19-Nationalspieler. Der ist letztes Mal noch im EM-Final in der U19 ist er auf der, in der Startelf gestanden. Im Sommer letztes Jahr. Hat 17 Spiele live in der U19 gemacht. Eben, er ist 19 Jahre alt. Also muss ja irgendetwas mit den Lausanne-Besitzer im Hintergrund und anderen Vereinen am Werk sein. Dass man jetzt einfach sagt, ja, ein Jahr bei Lausanne parkt und wenn er einigermaßen funktioniert, ein halbes Jahr vielleicht auch nur, dann geht er einen Schritt weiter. Also muss ja fast in die Richtung etwas passiert sein. Sonst, ja, ist irgendwie ein komischer Wechsel. Er hat wahrscheinlich andere Orte gehabt, wo einfacher zu akklimatisieren sind als Spanier, als Lausanne. Aber ich freue mich auf den. Also ich freue mich wirklich auf den. Und Lausanne hat wirklich schon oft bewiesen das Jahr, dass sie genialen Fußball und also eben halt Peter Zeidler Fußball können spielen, wo einfach unterhaltsam ist zum Zuschauen. Und der passt dort perfekt rein. Also die Offensive von Lausanne, ja, ich meine, die könnte relativ interessant sein zum Schauen.
Weißt, ich bin ja im Moment in Florida, darum darf ich ein bisschen länger reden, in der Nähe von Mar-a-Lago und da wird ein bisschen viel geredet. Ich werde aus aktuellem Anlass, wo du es mit den Besitzerclubs erwähnt hast, ich habe am Samstag eine Geschichte in der NZZ über IB, über Besitzverhältnisse, wo wir dann sicher nächste oder übernächste Woche finde ich einen Schwerpunkt müssen setzen, wie sind die Schweizer Clubs eigentlich aufgestellt, wie sind Besitzverhältnisse. Es gibt so viele spannende Konstrukte und Entwicklungen. Lausanne geht jetzt einen Weg, den ich nicht so cool finde. Sie sind Mitglied von so einem Partnerclub-Konstrukt, wo ja, Straßburg, Chelsea, City-Konstrukt und so weiter. Es gibt viele Beispiele, wo so Sachen können passieren können. Wie nachhaltig dass das ist, I don't know, können wir es anders mal besprechen. In diesem Text ist es aber eben auch darum gegangen, IBE soll in Schweizer hängen bleiben. Es hat einen Rechtsstreit gegeben, jahrelang, wo der Andi Reis gestorben ist, zwischen seinen Söhnen und dem Bruder von Andi Reis, dem Hans-Uli Reis, der jetzt Besitzer ist von IBE, dreijähriger Rechtsstreit bis vom Bundesgericht. Es ist jetzt sehr short form, man kann das nachlesen, es war am Samstag in NZZ und mit ich habe herausgefunden, dass der Christoph Speicher ein bisschen weniger als 10% von der Aktie besitzt. Also knapp unter 10%. Aber den Weg finde ich eigentlich gut. Wir haben es mit dem Verwaltungsratspräsidenten, mit dem Marcel Brüllhardt von IBE, der eben sagt, IBE muss in Schweizer hängen bleiben. Und er sagt, es wichtig für den Schweizer Fußball ist, dass die grössten Schweizer Clubs in Schweizer hängen bleiben. Das ist seine persönliche Meinung. Aber ich finde es ja nicht abwegig, oder? Wenn du da schaust auf die GC, schaust auf all die Beispiele. Die Ausländer, die kommen nicht in die Schweiz, wo hier das Wasser schöner ist oder die Mietpreise besser. Die wollen Geld verdienen, die sind Spekulationsobjekte unter Umständen. Es kann jetzt nicht super nachhaltig sein. Vielleicht, wie siehst du das? Sorry, jetzt habe ich recht lang geredet. Trump-Style, aber wie findest du, wie wettest du, dass GC aufgestellt ist, wenn du kannst wünschen?
Boah, das ist so eine tiefe Frage, wenn ich jetzt gar nicht damit gerechnet habe, bin ich
also,
ehrlich. Und alles, was ich sage, kann eigentlich nur hinausgehen.
Gegen dich verwendet
schon. Also in einer optimalen Welt hast du GC mit mehreren Inhabern, mehreren Besitzern aus Schweizer Verhältnis. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich froh, geht es nicht kaputt. Muss ich auch ehrlich sein, weil es war mal näher dran, dass es den Club gar nicht mehr gibt. Deshalb, ja, irgendwann ist man halt auch als Fan, als leidgeplagter Fan, ein bisschen pragmatisch und nimmt einfach, was rum ist.
Ich würde sagen, wir machen einen Schwerpunkt. Auch ins Ausland schauen. 50+1 Regeln, die Bundesliga. Ist es gut, ist es schlecht und so weiter. Das Ding ist ein sehr spannendes Thema. So, jetzt müssen wir erwähnen, wegen Lausanne, was mir in den Sinn kam. Ist das okay? So, und Servette, der nächste Club, ist ja sogar noch Stiftungsgeld und Rolex dahinter. Für uns manchmal ein bisschen undurchsichtig oder unübersichtlich, wie die genau organisiert sind. Aber weit unterwegs geschlagen in der Vorrunde, vor allem auch hinter den eigenen Ambitionen, Trainerwechsel inklusive. Viel besser ist es nicht geworden. Kommt es zur Aufholjagd?
Du hast ja gesagt, es sind weniger Schnurren und ich tue jetzt einfach da meine Notizen, die ich da bisher aufgeschrieben habe, wiedergeben.
Nein,
es kommt nicht zur Aufholjagd. Im Club stimmt irgendetwas nicht.
Okay.
Und wie habe ich nicht zu Servette zu sagen?
Ja, mal, aber ich glaube, sie werden ein bisschen besser sein, wo sie schlichtweg besser sind. Nicht nur auf dem Papier, sondern auf dem Rasen. Aber es wird eine Saison, wo sie nicht können zufrieden sein. Und ich denke, es wird, du hast ja den Trainer schon sehr angezählt, zu Recht wahrscheinlich. Am 1. August wird sicher vieles anders sein bei Servette. Und bei GC auch.
Also,
aber, ja.
Moment. Ich habe doch noch etwas zu Servette. Also es gibt ja noch die Chance, dass auf einmal ein Servette-Spieler, ein weiterer Servette-Spieler, ein Ursprungs-Servette-Spieler bis Freiburg unter dem Vertrag steht bald.
Oder bei
Ibe. Zuridanovic. Oder bei Ibe, guter Punkt. Oder bei Ibe, ja genau. Aber wir reden vom Gleichen, wo er eben auf einer Rechtsverteidigerposition ist. Der wäre natürlich ein herber Verlust für Servette. Kann man glaube sagen. Und zu Servette muss ich einfach sagen, ich bin ganz ein grosser Fan von Stefanovic. Irgendwie gefällt mir der einfach die Art und Weise, wie er spielt. Hat was. Hat auch das Jahr schon wieder 8 Torbeteiligungen in 18 Spielen. Aber wenn es dann nicht läuft, trifft Servette richtig brutal hart. Und ich habe das Gefühl, mein Buch sagt, er wird das Jahr langsam, eben, er ist mittlerweile, wie alt ist er, 35, wird das Jahr nicht mehr ganz auf dem Level spielen, die Rückrunde. Und deshalb wird Servette auch Mühe.
Ja, er ist natürlich auf einer Position, wo du jedes Jahr merkst, oder Spritzigkeit, es fehlen vielleicht die 5 cm, der Endschritt. Und das hast du in der Vorrunde ab und zu gemerkt, dass es nach dem Team nicht läuft. Aber er ist überragend, natürlich. Das finde ich, glaube ich, alle cool. Ist auch sympathisch und so. Aber wie du richtig sagst, auch Modric auf einer Position, wie der Modric spielt, glaube ich, kannst du länger, also kannst bis 40, wo du halt nicht unbedingt ja, die entscheidenden 2 Meter, die Spritzigkeit brauchst du vielleicht weniger, kannst mehr mit Erfahrung machen. Der Ronaldo und Messi sind dann natürlich die unglaublichen Ausnahmen, die in der Offensive in diesem hohen Alter noch brillieren. Wie, ja, das finde ich auch so.
Ja, also ich meine, er könnte Vater sein von mehreren GC-Spielern und damit kommen wir zu GC. Nice. Ich habe es vorher schon mal angetönt, mehrfach, ich bin die Statistik anschauen, auf Transfermarkt, wo man sieht, die jüngsten Teams, die jüngsten Aufstellungen. GC hat die 5 jüngsten Aufstellungen gestellt in dieser Saison. Mit knapp über 22,5. Also zwischen 22,5 und 23. Bis dann mal Luzern gekommen ist. Und ja, wird es jetzt besser bei GC? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ich habe das Gefühl, an einem Scheiblin hat das jetzt gut getan. Es sind nicht viele Tage, aber es sind ein paar Tage, wo wir auch können noch mal ein bisschen durchschnaufen können, weil wir doch immer die gleichen Spieler gespielt haben. Wo wir noch in mehr können, sein System üben. Und das gibt mir positive Vibes, dass es bei GC besser wird. Die Spieler, die gekommen sind, weiss ich nicht, ob die wirklich die gerade zur Vorhilfe sind. Wir haben letzte Woche schon über einen geredet, der jetzt gekommen ist. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, es könnte nach oben gehen.
Ja, also die Frage ist vielleicht auch, kann es überhaupt besser werden? Muss es überhaupt besser werden? Ich meine, sie werden kein Team einholen. Da, so weit kann ich. Die anderen sind einfach besser. Ja, Thun ist zu weit weg. Die Frage wird sein, können sie Winterthur in Schach behalten? Ich glaube ja, wir können die 2 Teams eigentlich zusammennehmen. Das wird der Abstiegskampf, immerhin kantonales Duell. Der Zimba haben wir diskutiert, der Becker, der von Luzern ist gekommen, hat mir eigentlich mal noch gefallen, physisch stark, aber ja, kommt jetzt auch nicht unbedingt mit unfassbar viel Spielpraxis. Das Talent, das sie aus Bosnien, glaube ich, geholt haben, Mikulic, ist, glaube ich, was man so gehört, und wenn ich nachgeschaut habe, ist es Talent, der kann sicher etwas, aber eben, ich meine, es ist ihr Weg, sie gehen mindestens konsequent ihren Weg, sie haben nicht wahnsinnig viel Geld, sie setzen auf Junge. Sie haben einen guten Fußball gespielt, Sven. Ich finde wirklich, also es geht so, bei mir Top 3, Top 5 zum Zuschauen in der Vorrunde war. Mir gefällt die Ausrichtung vom Scheiblehner. Sie sind, ja, es ist echt brutal, wie schlecht dass sie da steht, dabei, dass sie eigentlich häufig gar nicht so schlecht haben gespielt. Sie sind einfach jung. Ich weiß nicht, ob der Abrashi, das ist vielleicht noch ein Punkt, der spannend ist. Wie siehst du das? Ob er noch ja, eben, die grosse Frage bei ihm ist klar, wie fit ist er, wie schnell ist er wieder verletzt, aber wenn er halbwegs sein Niveau kann erreichen kann, ist er
halbwegs Niveau wäre er eine Verstärkung, einfach wegen der Art und Weise, wie er auf dem Feld dirigieren kann. Darum, es muss nicht mal unbedingt spielerisch sein, das war ja sowieso nie sein Ding gewesen, aber halbwegs fit, dann haben wir Abrashi auf dem Feld, wie geht es in dieser jungen Mannschaft extrem helfen.
Ja, Winterthur, erstaunlicherweise sehr ruhig. Hat jetzt nicht gedacht, dass sie 7 Spieler holen, aber 1, 2 schon. Aber auch hier, sie haben noch Zeit. Du hoffst natürlich, dass sie sich nicht verbessern. Und ja, ich glaube, es wird schwer, ja.
Ja, Winterthur hat, ich habe gefunden, Winterthur hat halt schon vor der Saison relativ viel Namen geholt. Die jetzt einfach nicht ganz so funktionieren. Auch respektive noch nicht so viele Einsätze gehabt haben, aber viel. Also wenn du den Kader von Winterthur anschaust, denkst du eigentlich so, aha, da haben ein paar vor 5 Jahren mal höher gekriegt. Aber ich bleibe dabei, ich tue das immer wieder neu aufs Neue sagen, die Kaderqualität von Winterthur, die Spieler in der Form, wie sie sind, lange nicht, zum den Abstieg zu verhindern.
Und damit zum Auslandfußball, oder?
Wenn du nichts mehr zu sagen hast zu Winterthur, würde ich sagen, gehen wir zum Auslandfußball. Da ist doch relativ viel los.
Ja, über was möchtest du zuerst reden?
Ja, ich wollte gestern eigentlich zuerst ein Foto schicken von einem 7:1. Da hat aber Bayern das Gefühl, sie müssen nur einen mehr machen. Da konnte ich das Foto nicht mehr machen. Und ich habe nicht zurückspulen. Und denkst du mal, respektive ist es mir nicht wert am Schluss. Weil ich ja nicht ein Provokanter bin, weißt du, weil ich das Tier nicht an deinen Flug
zu Darum hast du ja das Bild schicken, genau.
Genau, aber es war doch zu aufwendig, um das noch zu organisieren. Ich möchte eigentlich nur kurz mit ganz viel Liebe einen Spieler loben. Und wir haben schon sehr oft über ihn geredet, aber gestern hat es mir einmal mehr wieder gezeigt, was für ein genialer Kicker ist der Harry Kane. Und ich meine nicht nur wegen dem Goal, den er geschossen hat. Ich meine, das ist also viel genauer kannst du das Goal nicht mehr schiessen, die es nicht gesehen haben. Schau jetzt an. Ich meine, dass auch die Art und Weise, wie er spielt, es hat so viel Spass gemacht, als zum Schauen, einfach der Kimmich hat nicht gespielt. Dann ist einfach der Kane ist einfach teilweise zum Sechser geworden. Und beim 2:1 von Bayern ist er hinten der letzte Mann eigentlich, übernimmt den Ball, führt den, spielt einen extrem guten Pass, spielt mit einem Pass extrem viele Spieler aus von Wolfsburg. Am Schluss ist der Olise am Ball, flankt und hinten macht sie den Diaz rein. Aber eindrücklich in dieser Szene ist, neben dem Pass, den der Kane gespielt hat, ist das hinter dem Luis Diaz ist einfach wie der Harry Kane gestanden. Er ist überall und es macht so viel Spass. Dann.
Oh yeah.
Meine Lobhudelei habe ich jetzt, das habe ich machen. Es hat so viel Spass gemacht. Das Spiel Bayern-Wolfsburg hat so viel Spass gemacht.
Also ich sage zwei Sachen dazu. Erstens mal, Farmers League ist ein Hilfsbegriff. Also 8:1, ja, nichts. Also wirklich, Bayern ist absolut überragend in dieser Liga. No news. Wolfsburg hat es, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht, als ich gehört habe. Ich habe die Highlights nachgeschaut.
Die erste Halbzeit,
aber ja. Könnte auch schon 5 Goal bekommen. Aber nein, es sind ja wieder Sachen zu ernst. Also Bayern ist wirklich sackstark, keine Diskussion. Und ich habe es schon 100 Mal gesagt, ich sage es wieder, but can he do it on a Wednesday, rainy Wednesday evening in the second leg of the quarterfinal of the Champions League? Was ich wollte sagen, ich bin jetzt vorhin da, sorry. Es zählt nur die Champions League für Bayern in dieser Saison. Die können 130 Goal schießen oder noch mehr in dieser Saison. Who cares? Wer ist E-Meister? Und was zum Beispiel der Michael Owen letzte Woche über Kane gesagt hat, es ist so wahr. Es ist so meine Meinung. Warum zum Teufel geht er in die Bundesliga? Es wird ja E-Meister. Was soll das? Der hat sich unsterblich machen in der Premier League. Und jetzt nervst du vielleicht. Aber es ist genau, wie es der Michael Owen gesagt hat. Was soll das? Was bringen ihm die Titel mit Bayern München? Ich will dich nicht provozieren. Bayern ist ein grosser Club, aber er hat dem Alan Shearer seinen Rekord können brechen. Champions League kann er auch mit einem Premier League Club gewinnen. Ich verstehe es einfach nicht, aber er fühlt sich ja offenbar gut und wohl, wie er wieder gesagt hat. Und kann gegen die Kutterteams jeden Wochenende 4 Goal schiessen. Ja, es scheint ihm zu passen, oder? Aber siehst du das Argument von Michael Owen?
Ich sehe das Argument von Michael Owen indirekt ja schon. Aber ich bleibe auch dabei, man ja, also was der Harry Kane sich alles anhören musste in England. Das hat man gesehen, wo er gewachsen hat und Bayern nicht Meister geworden ist. Was der sich alles anhören musste, dass er noch nie einen Titel gewonnen hat, trotz der Statistik, wie du sagst, er könnte einfach der Spieler werden mit dem meisten Goal in der Premier League. Das ist so extrem und ich bleibe dabei, ich verstehe, dass du dann in dem Alter sagst, ey, ich will aber auch mal noch einen Titel gewinnen. Und wenn dann ein FC Bayern kommt und sagt, hey, komm doch zu uns, dann finde ich das völlig legitim, das zu machen. Vor allem hat er doch auch gedacht, der Haaland ist im Hintergrund da rum. Der Rekord von mir wird nicht ewig halten.
Ja, das glaube ich nicht. Ja, kann sein. Weißt, es ist nicht Bayerns Problem, dass die anderen so schlecht schaffen. Ich gehe noch einen Schritt weiter als nur Dortmund, wo ja wirklich, ich sehe zwar nur ein Match aus den letzten 24 Spielen verloren. Das ist natürlich eine sehr seltsame Statistik, wenn ich Dortmund zuschaue, aber sie sind einigermaßen stabil. Das ist Stichwort Kovac, aber sie strahlen, was heißt wahre Magie? Sie strahlen no Magie aus. Theater Adeyemi, Theater Girassi, Theater um Schlotterbeck, wo ich verstehe, dass er den nächsten Schritt machen will. Ich meine, Dortmund aus Schlotterbeck werde ich dort ehrlich gesagt nicht bleiben. Also die komische Transfers. Jetzt geht auf einmal der Gross, also vor zwei Wochen weg zurück zu Brighton, so recht geräuschlos. Das ist halt ein souveräner, stilvoller Typ, der macht nicht Theater, aber das stimmt einfach nicht. Aber auch andere Clubs, oder wie, ja... Ja, ich wollte Stuttgart das Team der Woche nehmen, aber voilà, der Trump macht auch immer Ankündigungen. Ich bin jetzt froh, das können wir ein anderes Mal. Ich finde Stuttgart ein spannender Club, wo sie das Potenzial hätten, wie Hamburg, wie Schalke. Aber die haben ja auch in den letzten Jahren, einfach in den letzten Jahrzehnten nicht gut geschafft. Und Bayern halt überragend, Vorzeigeklub. Was dazu führt, Sven, und das ist einfach so, es ist einfach boring. Es ist extrem langweilig, wo der Meistertitel, hast du wirklich das Gefühl, der zählt gleich viel, wie wenn er jetzt mit Manchester United zwei Meister geworden wäre? Wenn er dorthin wäre gewechselt.
Ja, oh, ja. Gut, man kann verschiedene Meinungen haben.
jetzt hast du mir nicht gesagt, dass ich einen Scheiß erzählt habe.
Inter Mailand?
Ja, wenn er zu Inter Mailand wäre gewechselt, könnte man nicht zahlen. Würde ich nicht viel anders sehen, das wäre immerhin ein bisschen ausgeglichener, aber ja, ich finde halt, aus Kane wäre ich nicht aus der Premier League, aber das habe ich jetzt gesagt. Inter Napoli, schreckliche Statistik, eigentlich müsste ich draussen sagen. Ich glaube, Inter hat die letzten 14 oder 13 Spiele gegen Napoli, Juve und Milan nicht gewonnen. Und gleich sind sie klar das beste Team der Liga. 2-2 war, ist wieder sehr unglücklich gelaufen, unglückliche Gegengol, aber eben irgendwann nach dem 13. Mal ist der vielleicht nicht nur unglücklich. Das ist so ein bisschen über ihnen wie eine Wolke, dass sie in diesen Big Gamers, das nächste kommt schon gleich gegen Arsenal in die Champions League, in dieser Saison halt nicht gewinnen, sonst putzen sie alles weg. Sie sind wirklich gut, aber sie haben noch nie ein Jahr Glück gehabt, um das auch einmal zu erwähnen. Du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, du schaust ja die Serie A nicht, aber es ist wirklich eine spannende Saison. Natürlich sind die Teams jetzt nicht alle auf Top-Niveau, was dazu führt, dass es spannend ist. Das Argument, das sehe ich schon ein.
Was ich gesehen habe, ist ein Supercup, zumindest drei Viertel vom Spiel. Den Kuli-Teil habe ich gesehen. Barca gegen Real in Chida. Man muss sagen, die Stimmung war gut, für das es in Chida war. Und, also, wobei der Supercup wieder schon länger im Ausland ausgetragen in Spanien. Grandioses Spiel gewesen, respektive grandiose erste Nachspielzeit. Real muss natürlich den Ausgleich noch machen am Schluss. Die eine Chance von Carreras, wo mir immer der Sängerin sind, kommt der Jose Carreras. ja, nicht, oder? Den habe ich gesehen und denkt, irgendwie ist es mir, ich weiß, er ist erst 22 und alles, aber irgendwie Alvaro Carreras ist für mich irgendwie nicht ein Spieler von Real Madrid, sondern ein Sänger. Aber die, so wie er geschossen hat, ist auch eher ein Sänger gewesen in dem Moment. Aber er muss natürlich dann das 3-3 sein. Und ein paar solche Titel. Und es ist jedes Mal wieder eindrücklich, wenn die Rivalität, du spürst sie einfach so extrem auf dem Platz und nachher beim Jubel. Aber irgendwie habe ich. Ich keine Ahnung wieso. Beide habe ich nicht gerne, aber Barcelona ist mir immer noch ein bisschen näher als Real. Darum habe ich mich auch ein bisschen gefreut.
Ja, also drei spannende Sachen. Carreras ist so ein Klassiker, wo man falsch schreiben kann, weil jetzt die Schweiz jetzt gerade ein Länderspiel hat. Ist mir ein paar Mal passiert, dass ich halt einfach Vornamen falsch geschrieben habe. Und du hast völlig recht. Ja, jetzt ist nicht mal gewusst, wie er heisst im Vornamen. Ist ja eine Rückgabe, zart.
Ich kann nicht. Für mich ist es der Rat. Was ich kann.
Ja, jetzt ist es nicht gewusst. Ist eine Rückgabe. Ist übrigens ein cooler Kicker, also by the way. Aber klar, der ist ganz schlecht. Er ist vielleicht auch ein bisschen überrascht gewesen. Irgendeiner lässt nicht noch zwischen den Beinen durch. Vinicius, bin ich auch nicht sicher. Und dann kommt er völlig frei zum Schuss. Aber ich finde auch, die zweite Stimmung ist ja, also ich habe die Zusammenfassung geschaut, ist ja überragend gewesen. Also ich meine, das ist ja eben in Saudi-Arabien sensationell, ich weiss, also wirklich unglaublich. Die Rivalität, die ich zeitweise vermisst habe, also es wird nie mehr sein wie Messi und Ronaldo, aber die kommt langsam wieder. Es also war unglaublich spektakuläre Klassikos gewesen, mit Torfolgen, mit vielen Goals, mit, ja, der Mbappe ist nur mal eingewechselt worden, aber ich habe es vor einer Woche gesagt, ich glaube, Real wird eine schöne Rückrunde haben. Vinicius hat auch das, eine unglaubliche Statistik, das ist echt das dritte, was ich sagen wollte. Ich glaube, 18 Spiele habe ich gelesen, nicht mehr getroffen, das kann ich eigentlich nicht glauben, aber so, ja, es gibt so Statistiken, jetzt habe ich wieder ein paar zitiert, wo man manchmal schon denke, hä, ist das möglich? Aber es ist ein Riesengoal, das er schießt und ja, die,
Grandios, ja.
Also die zwei Teams, die werden auch spannender Titelkampf haben, das ist that's for sure.
Also die 18 Spiele in Folge, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, weil dazu hat er glaube ich zu viel getroffen in der Liga noch. Aber sicher mal eine Zeit lang hat er nicht mehr viel Goal geschossen. Er ist eben nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo der José Carreras die Riesenchance nach der Rücken gab. Dann ist er nicht mehr auf dem Feld gestanden. Dort hat er ihn eben rausgenommen, was ja auch wieder kritisiert worden ist, weil der Vini einer der Besten war auf dem Platz. Aber alles probiert und Papé noch reingebracht. Habe ich noch übrigens noch eine wilde Szene gewesen, die Rotkarte vom
De Jong
gegen den Mbappé. Aber nur schon interessant habe ich es noch gefunden, weil die Szene vorher im Vorfeld, wie der Mbappé am Jamal den Ball wegnimmt. Und ich habe gesagt, das sind schon zwei bombastische Fußballer einfach da im 1-zu-1-Duell. Das macht schon immer Freude.
Also lass uns jetzt nachschauen. Es sind 6 Champions League-Spiele, es sind 11 Ligaspiele und es ist ein Supercup-Halbfinalspiel. Mal, der hat 18 Spiele keine offen gemacht. Seit dem 4. Oktober. Sorry, für dich zu reden. Unglaublich, hat jetzt nie also, gedacht, er hat jetzt alles.
Nein, warte, Moment. Wer jetzt? Der Vini?
Ja, Vini. 18 Spiele kein Score.
Nein. Ah! Sorry, ich habe falsch geschaut. Tatsächlich, seit dem 4. Oktober. Er hat natürlich noch Assists gegeben.
Und so, nein, 18 Spiele, das ist ja Wahnsinn. Also, sorry. Das hat gelesen.
Ja, Real und
Klub. Ich habe nicht verifiziert. Das habe ich jetzt gerade live gemacht. Kann man mal machen. Wir erzählen ja keine Fake News hier, oder?
Ja, meistens.
Also, er muss ich nicht.
Das sieht man Mühe. Ja, aber nochmal kurz Stimmung. Also, es ist wirklich, es ist natürlich, aber das kannst du nicht mit jeder Mannschaft machen. Das geht nur, wenn du Real Madrid gegen Barcelona hast und die halt die zwei Teams mit dieser Strahlkraft, die rum ist, dann gibt es einfach die Rivalität, tut sich einfach gerade wirklich auf Tribüne weiter verbreiten. Und das kannst du nicht machen, wenn der Supercup jetzt bös gesagt, Supercup Bayern gegen Stuttgart, dann hast du nicht so eine Stimme.
Nee, oder auch Bilbao gegen Atletico in Madrid, das ist logisch.
Ja, wäre auch nicht, wenn das so gewesen wäre. Aber ich glaube, Atletico gegen Real wäre natürlich auch nochmal heiß geworden, weil es extrem viele Real-Fans, aber Real-Barca ist halt wirklich etwas, wo überall interessiert und überall seine Anhänger hat. Auslandfußball, was haben wir noch wollen? Ich möchte vor allem heute noch dein Wissen mit Johnny hören.
Oh, jetzt wollte ich das hinterher schieben, wo das ja eigentlich, aber ja.
Nein, ich möchte das Team der Woche können wir sonst hinterher schieben.
Team der Woche haben wir ja schon gesagt, Stuttgart, die spielen nächstes gegen Eibä, können wir dann gerne machen. Genau. Das Wissen mit Johnny wäre ein grosser Wunsch von mir, wo das führt zu Diskussionen. Ich habe noch ein paar Fragen da. Es reicht jetzt einfach nicht für alles. Man kann ja eben in heutiger Zeit Zeug ankünden und dann, ja, geht halt nicht. Dafür machen wir es kompetent, oder? Findest du schlecht?
Ja, machen wir das so.
Ich habe noch zwei Sachen aus der Bundesliga.
Also, aber dann Auslandfußball müssen wir noch. Genau, dann machen wir noch Auslandfußball
weiter. Etwas Schönes und etwas Trauriges. Was warst du zuerst?
Zuerst Trauriges, dann kann ich noch etwas Schönes hören.
Ja, eben die Vorwürfe gegen Stefan Kuntz, der im HSV ja Ende Jahr 25 sehr komisch abgegangen ist, familiäre Gründe geltend hat gemacht. Jeder hat ja ein bisschen überlegt, also zuerst, wenn man sehen konnte, ist, dass jemand krank ist. In der Familie, okay, versteht man so. Jetzt hat Bild am Sonntag ja, die Bombe platzen lassen, wie sie halt schreiben. Es gibt sexuelle Vorwürfe von Mitarbeiterinnen vom HSV gegen Stefan Kunz, mehrere. Und der HSV hat die Anwaltskanzlei beauftragt, diesen Vorwurf nachzugehen. Die sind glaubhaft. Und dann hat man sich so getrennt. Jetzt ist das ausgekommen. Ist natürlich schrecklich. Und der HSV hat gestern Abend auch noch eine Stellungnahme abgegeben, logischerweise, wo Medialdruck und gesagt, ja, die seien so glaubhaft, die Vorwürfe, man hätte es nicht anders können lösen. Der Stefan Kunz beteuert die Unschuldsvermutung, er werde gestalkt und es sei eine Verleumdung gegen ihn. Ja, unschön.
Sehr unschön. Der HSV hat zuerst kein Statement rausgelassen. Sie sind erst losgegangen mit ihrem Statement, nachdem der Stefan Kunz sich zum ersten Mal geäußert hat und eben von einer Verleumdungskampagne gegen ihn geredet hat, gegen ihn gesprochen hat. Und der HSV, die Verantwortlichen sagen dann einfach, das sind sehr glaubhafte Vorwürfe gewesen, dass sie etwas wollen machen, etwas müssen machen und dass sie komplett die betroffenen Leute, die da betroffen sind, unterstützen. Ja, das wird sich jetzt noch sehr lang ziehen, das Ganze. Und ist natürlich eben, ist eigentlich Stefan Kunz ist so eine Person, wo du ist dann einmal lange Experte gewesen im Fernsehen, ist mal Kandidat gewesen zum Nationalmannschaftstrainer, ist, glaube ich, ein Europameister, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Von 1996. Mhm. Ja, und jetzt natürlich, so kann man sagen, es bleibt immer etwas hängen. Egal was dran ist, aber es gilt aktuell natürlich noch die Unschuldsvermutung. Aber ich bin schon der Ding gewesen, nachdem ich das Thema vom HSV gehört habe, so, ja, es wirkt jetzt schon nicht ganz so sauber, was dort abgegangen ist, weil es scheinbar eben nicht ansatzweise irgendwie etwas mit Geld oder in die Richtung zu tun hat. Ist halt immer so eine kleine Sache.
Ja, weißt du, das Brutale bei so Geschichten, es sind eigentlich mehrere Ebenen, die da miteinander hineinspielen. Ich frage mich immer zuerst, muss das in die Öffentlichkeit? Warum? Und dann muss man sagen, er ist eine öffentliche Person. Es besteht vielleicht sogar ein öffentliches Interesse daran, was da passiert ist. Nachher ist wie häufig in so Fällen, logischerweise, erzählt nichts Neues, Aussage gegen Aussage, wo wir jeder Mensch interpretiert sofort rein, das ist menschlich und normal, aber eigentlich steht es ja gar nicht zu. Eben, wir denken, aber Kunz, das kann ja nicht sein, aber das ist eigentlich ein Wirtsargument, wo voilà, die Abgründe der Menschen sind gross, es hat nichts mit der Kunz zu tun, aber ganz allgemein. Und dann bist du sofort so in einer Situation, jetzt gibt mir auch hier im Podcast, ja, wir wollen einerseits nicht urteilen und andererseits, es ist ja eine unglaubliche Geschichte, er hat ja das Machtverhältnis, hat er ja den ausgenutzt und so weiter. Stichwort MeToo und das ist, ja, ich frage mich auch wirklich, ist das nötig, dass das in die Öffentlichkeit kommt? Aber wahrscheinlich ist die Antwort ja, oder? Man hat ein Recht darauf, so etwas zu erfahren. Aber ja, es ist ja noch, eben, die Unschuldsvermutung ist noch, also, ist noch nichts entschieden oder noch nichts verurteilt. Und selbst, wenn es vor Gericht geht, haben wir ja x-mal erlebt, ja, Aussage gegen Aussage.
Ja, es ist eine schwierige Situation. Jetzt möchte ich aber noch das Positive hören, Fabio.
Voilà, genau. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das Freitagabendspiel war ja ein grosses Spektakel gewesen. Frankfurt-Dortmund. Und der Ebnu Talib, vermutlich völlig falsch ausgesprochen, der neue Stürmer von Stuttgart. Ich weiß nicht, hast du das Interview gesehen? Der hat ja ein Goal geschossen.
Frankfurt,
ja,
oder?
Und dem seine Geschichte ist unglaublich. Der ist in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, ist nie ein Talent gewesen, hat irgendwie bei kleineren Clubs gespielt, RW Frankfurt und so weiter, ist dann auf Italien, irgendwann war ohne Club gewesen, in der 4., 5. Liga wieder angefangen, vor anderthalb Jahren bei Gießen, über Elversberg, auf zwei Türen gestartet. Und jetzt spielt er sein erstes Match in seiner Heimat und macht so einen Riesenmatch, macht einen super Goal gegen Kobu, wie er dort den Ball noch mitnimmt mit der Sohle und natürlich ein Abwehrfehler, aber was für ein Märchen, und wie er das Interview gibt, so normal, so wirklich herzig, herzlich, sympathisch, noch überhaupt nicht abgebrüht und überwältigend von Emotionen und Kamera begleitet ihn dann zu seinen Freunden auf der Tribüne, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Romantal und so. Der lebt voll sein Traum und natürlich wird er nach 10 Bundesligaspielen schon ja, Führungszeichen souveräner sein. Es war wirklich ein super Auftritt, mega Sampa. Hast du das gesehen? Und das andere ist, dass das so etwas noch möglich ist heute. So Renato, Steffen, Christian Fasnacht-Style, aber halt auf höherem Level. Aus nichts, innerhalb von einem Jahr, kommt der zurück. Und er war arbeitslos gewesen, irgendwie sogar ein paar Wochen mal nach einem Perugia-Abenteuer. Finde ich sehr eine coole Geschichte.
Also es ist wirklich wild. Ich meine, es ist wirklich wild. Wenn man so seine Historie anschaut, eben, er ist auf Italien gegangen, Perugia. Am 4. Januar, ist er zu, 4. Januar 2024 ist er zu vereinslos gewechselt. Das heisst es eben so schön. Und ist dann im Sommer 2024 zum FC Gießen gekommen. Ein Jahr dort gewesen, kein Markt mehr gehabt. Nein, ein halbes Jahr dort gewesen. Elversberg kauft ihn für 50'000 Euro. Das ist am 1.1.2025. Am 1.1.2026 verkauft Elversberg für 8 Millionen an Eintracht Frankfurt. Also ist wirklich krass. Ist schön, dass es noch gibt. Ist mega schön, dass er sympathisch bekommen ist. Ich glaube, der hat auch die Schattenseite vom Fußball gesehen. Der ist näher dran, zum alles hinschmeißen und alles beenden. Was ja viele machen, wo es nicht lange in diesem Alter. Mhm. Er hat aber weiter daran geglaubt und jetzt wird er belohnt. Und was mir vor allem bei der ganzen Geschichte auffällt, ist, dass Kaibe Elversberg das bringt immer wieder gute Spieler für. Also die haben eine gute Scouting-Abteilung. Ich glaube, natürlich müssen die nicht in die Bundesliga, keine Sorge, ich möchte die nicht in die Bundesliga haben. Aber die spielen jetzt doch schon seit einigen Jahren immer wieder ein bisschen gut mit, guten Fußball und bringen immer wieder gute Spieler dort an.
Ja, das ist ja das. Das finde ich ja das, was ich eben dann...
Das Lani kommt ja auch von dort. Wenn ich jetzt keine Sache erzähle, Nick Woltemar ist auch mal ausgelehnt gewesen an Elversberg. Also es ist schon eindrücklich.
Ja, absolut. Das ist ja das, was ich eben denen Köln, so Stuttgart, HSV, phasenweise vorgeworfen habe, dass sie nicht so gut arbeiten wie... Aber es ist auch einfacher, du musst schon sehen. Freiburg, haben wir schon x-mal diskutiert.
Ja,
übrigens, bei Frankfurt, die haben noch andere Stürmer geholt. Also, den Namen muss ich schnell vorlesen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist ein sensationeller Name. Der heisst Ayoube. Der Vorname geht ja noch. Und der Nachname ist Amaimouni-Echguayab. Das ist natürlich völlig falsch. Aber ich habe jetzt nicht geschaut, was auf seiner Liebe läuft. Aber das geht ja nicht. Weil ja rundum der Nachname. Hoffentlich hat er einen Künstlernamen. Amai oder so irgendetwas. Sensationeller Name. Aber ja, das ist schon so Sachen, mir gefällt das halt. Das ist so Aufsteigergeschichten, die aus dem Nichts, ich meine, das ist völlig sensationell. Und der kann etwas. Der hat wirklich geile Laufwege, der presst, der gibt jetzt alles, der hat keine Starallüren. Also, ich bin jetzt wieder.
Also, reden wir jetzt vom Ayoube, Amaimouni.
Ich auch, ja. Da kann ich noch zu wenig beurteilen. Ich bin beim Younes Ebnoutalib, der einen fantastischen Nachnamen hat. Weißt du, coole Szene gewesen. Ja. Aber
Ja. Aber also man muss, wenn wir gerade dabei sind, um das abschließen, der Ayoube Amaimouni Echguayab, der ist natürlich auch eine wilde Karriereverlauf gehabt. Der ist von Bielefelder 19 zum Verein Erkenschwick gewechselt am 1. Juli 2024. Erkenschwick ist in der Oberliga Westfalen. ist eigentlich auch, da kannst du eigentlich davon ausgehen, Nachwuchsabteilung zu einem Oberliga-Club, es ist schon bei. Hoffenheim ist ihn aufmerksam geworden. Ist mit Hoffenheim aufgestiegen in die dritte Liga, hat eine super dritte Liga gespielt bis jetzt und ist zu Frankfurt gewachsen für relativ wenig Geld. Also ist auch ein Aufstieg, den es eigentlich auch nicht so oft gibt. Also ist genau, die haben jetzt zwei Stürmer geholt und eigentlich beide schon näher am Karriereende
gewesen. Ich würde mal sagen, wissen, mit Johnny haben wir sehr gebührend gepflegt mit diesen zwei Spielern. Da können wir das, was ich wollte, das nächste Mal machen. Spiel der Woche, Sven, ich werde auf nichts mehr angesprochen in dieser Saison. Und ich muss mich leider ins Boot reinnehmen. Ich habe so hoch eingeschätzt auf unsere oder deine Prognose, dass United Meister werden kann. Ich habe so gut gesehen vor der Saison. Jetzt das Spiel der Woche ist United City, Manchester Derby. Willst du noch etwas sagen zu United? Oder?
Ich weigere die Aussage. ich schäme mich für meinen Tipp. Ich wollte polarisieren. Es ist richtig nach hinten rausgegangen. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen.
Nein, musst nicht, ich habe dich sogar noch unterstützt. Ich habe gesagt, ich traue dir etwas zu. Ich glaube auch, der Amorim hat zu fest auf dem 3-4-3 rumgeritten. Das war auch wirklich ein Politikum gewesen, sondergleichen. Er hat sich zu wichtig genommen. Es ist ein schwieriger Club, ein grosser Club, der eben nicht so schnell, sondern 1000 Instanzen, 1000 Experten. Das ist ja, also Manchester United finde ich mittlerweile schlimmer als Bayern München. Bayern ist ein bisschen ruhiger geworden mit den Ehemaligen, die schiessen. Gut, bei Bayern gibt es auch nicht viel zu schiessen. Aber was da Woche für Woche, fast Tag für Tag, für Ex-United-Spieler sich äußern und Druck machen und Boulevard. Das ist wahnsinnig. Das, ja. Aber es ist immer noch ein Weltklub, es ist immer noch ein grosser Club. Sie haben, ich bleibe dabei, du hast nicht nur Seich erzählt, sie haben coole Spieler geholt, sie haben eine aufstrebende Mannschaft. Wirklich, da kann etwas entstehen. Es ist jetzt wahnsinnig entscheidend, wer dort Trainer wird. Und ich muss einfach noch eines sagen, City ist einfach, das ist einfach gar gut Zeug. Das ist einfach kein sympathischer Club. Das ist einfach nur Geld. Und die mögen früher sympathisch sein, in den 80er, 90er Jahren, wo sie ein sympathischer Verlierer-Club gewesen, aber jetzt, also ich habe wirklich wenig Verständnis für Menschen, die Manchester City-Fans sind, etwa gleich viel wie Bayern München, aber das war jetzt sehr eine persönlich gefärbte Meinung gewesen. Manchester ist eine geile Fußballstadt.
Also ich wollte nochmal Lanze brechen für Manchester, nicht nur als Fußballstadt, sondern allgemein als coole Städtetrip-Stadt. Es ist eine spezielle Stadt, sie ist ein bisschen abgefuckt, aber sie ist cool. Ja. Sie ist wirklich cool und ich kann nur empfehlen, die Flüge sind auf Manchester auch nicht so teuer. Die Stadt lohnt sich zum Erkunden und zum Fußball schauen. Es ist ja so viele da in der Gegend auch wieder rum. Es ist ja wie in England, wie London. Es ist ja wie in England. Hauptsache Madrid, Italien, Hauptsache Bundesliga. Nein, es ist ja wie, ist auch mega viel sonst noch dort rum. Ich meine, Liverpool ist noch eine Stunde entfernt. Mhm. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich würde sagen, ich tue mich jetzt zu diesen ganzen Manchester-Verein, tue ich mich jetzt abwenden von Manchester United und Man City. Und ich bin ganz großer Fan von Stockport County. Das ist jetzt mein Team aus der Gegend. Die spielen in der League One. Ja, weil das auch in Manchester ist und das bin ich auch schon geschaut. Und ich muss mich jetzt distanzieren von Man United.
Gut, ich habe Brighton noch gerne. Die ist ja nicht klagen, glaube ich.
Ja, also ich habe natürlich andere Clubs in der englischen Liga, die ich noch besser finde, aber in der Gegend Manchester habe ich mir jetzt für Stockport
entdeckt. Also komm, und damit kommt die relativ kurze Folge, wie die Sven Forster gesagt hat, die gleich nicht so kurz ist worden. Ich tue mich übrigens entschuldigen für die Internetprobleme, aber ich hoffe, es ist einigermaßen gegangen. Zum Ende, im Tippspiel sieht es übel aus für mich, aber ich gebe nicht auf. Wir starten, du musst immer zuerst, United City.
United City. Ich wende mich ab von diesen 20, dann willst du dich tippen. Und ich gehe jetzt da einfach mit einem 3-1 für Manchester United.
Ja, das ist gut. Finde ich cool. Das ist echt mein Tippen. Dann tippe ich 3-3. GC Thun.
3-1.
Gehst du schauen?
Das ist am Sonntagnachmittag. Ich muss mir noch überlegen.
Aber du nervst mich. Ich wollte auf GC setzen. Aber ja, gut, du bist natürlich. Dann sage ich 0-0. Und noch Servet FCZ?
Ich bleibe konstant bei meinem 3-1, aber das mal für die FCZ, also 1-3. Okay.
Ja, dann sage ich doch 3-1 für Servet. Ja. Du darfst Schusswort haben.
Das heisst, ich baue meinen Vorsprung noch weiter aus. Das freut mich.
Ja, weißt du, jetzt Leute, machen wir es so, dass man anderen das Schlusswort gerne überlässt und nicht das letzte Wort dort haben. Schöne Woche, Sven.
Ciao zusammen, allen eine schöne Woche.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.